herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast Als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Es geht weiter mit Episode 44 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Mit Gelbhauben, Kakadus und tasmanische Riesenkrabben. Und Folge 16 wird unsere Südseereise fortgesetzt. Wir erreichten nun nach der etwas längeren Rosenmontagnacht gegen 7.30 Uhr die Einfahrt in den Hafen von Sydney. Das war einfach überwältigend, vorbei am Opera-Haus und unter die Harbour Bridge hindurch, Postkartenmotive pur. Dann der mehrtägige, fantastische Aufenthalt dort in der größten Stadt in Australien. Alle Sehenswürdigkeiten mitgenommen, vom Opera-Haus über Darling Harbour, The Rocks, Harbour Bridge, Central Business District mit George Street und Queen Victoria Building, von dem der Modeschöpfer Pierre Cardin meinte, es wäre das schönste Einkaufszentrum der Welt. Dann leider für uns Ausschiff, aber noch ein weiterer Aufenthalt dort in Sydney und Ausflug in die Umgebung nach Manly, wo wir von Gelbhauben-Kakadus begrüßt wurden. An einem anderen Tag dann hop on, hop off durch Sydney, unter anderem auch zum größten Fischmarkt der südlichen Hemisphäre, wo wir dann auch noch Bekanntschaft mit den tasmanischen Riesenkrabben machten. Obwohl auch hier Rugby und Australian Football, genannt Footy oder Aussie Rules, dominieren, entwickelte sich auch der Fußball weiter. Auch hier war von 1978 bis 80 Rudi Gudendorf Trainer. Leider ging es dann über Sydney zurück nach Deutschland und zurück in den Alltag. Und Folge 17 heißt dann, ein Kind im Ohr und ein neues Kind in Düsseldorf. Neben dem Business und die Weichenstellung für meinen Ausstieg aus dem Unternehmerleben geht es hier hauptsächlich mal wieder um Fußball und um Hannover 96. Aber zuerst wurde ich erneut Opa, diesmal mit einem Mädchen, Charlotte. Und mit Peter, der auf seinen jährlichen Heimatbesuch war, sowie Hannes und Henning, machten wir uns auf ein paar Tage nach Bayern mit einer Österreich-Rundfahrt. Mal wieder genial. Aber dann befassten Mirko und ich uns mal wieder intensiv mit der Lage bei Hannover 96 und entwickelten wieder Visionen, die wir in einem Positionspapier, die Ampel, zusammenfassten mit fiktiven Innovationen rund um die kapitalvernichtende Praxis der Trainerentlassungen. Wir entwickelten hierzu Denkanstöße, die wir dann mit dem Geschäftsführer und Hauptgesellschafter von 96, Martin Kind, erörterten. Und so kam es dann zu einem ersten persönlichen Treffen, wobei unsere Ansätze zwar als Kreativbeiträge Aufmerksamkeit bekamen, aber zurzeit nicht als umsetzbar angesehen wurden. Auch in Folge 18 mit dem Titel Wieder einmal der Zeit voraus geht es weiter um unser Innovationsangebot die Ampel. Für mein Unternehmen hatte ich inzwischen eine Regelung zur Weiterführung der Projekte und Geschäftsfelder gefunden, sodass mein Ruhestand nun absehbar war. Aber bei Hannover 96 trat keine Ruhe ein. Zunächst wurde der Manager Schmattke durch den Pseudomanager Duffner ersetzt, dann folgte nicht viel später der Abgang des Trainers Slomka. Unser Positionspapier haben wir dann weiterentwickelt zu der Ideenskizze die Ampel Pro Coach Network, die mit Martin Kind weiter erörtert und von diesem, dem sogenannten Manager Duffner, zur weiteren Beurteilung vorgelegt wurde. Dessen Antwort bestand dann aus einem kryptischen Oxymoron und widerspiegelte diese dogmatischen, normativ lehrkonformen Fußballfunktionäre. Hier gibt es viel über Ideenansätze im Profifußball zu hören, deshalb wieder reinhören und viel Spaß dann dabei.
Gelbhauben, Kakadus und tasmanische Riesenkrabben.
Es wurde eine kurze Nacht, nach der Rosenmontagsfete, denn am nächsten Morgen um 7.30 Uhr war ein Laufen in Sydney und das darf eigentlich niemand verpassen. Und pünktlich tauchten voraus aus dem Morgendunst dort im Port Jackson die Wahrzeichen Sydneys auf, das Sydney Opera House und die Sydney Harbour Bridge. Einmalig spektakulärer Anblick, trotz reichlich schweren Kopf, aber das weckte sofort alle Lebensgeister. An den markanten Stellen leuchteten noch Signallichter. Dann tauchte in der Morgendämmerung an Backbord die Skyline Sydneys auf, die Stadt erwachte gerade. Vorbei ging es dann am Opera House in Reichweite. Ein einzigartiges Fotomotiv, unter die Harbour Bridge hindurch, vorbei am Luna Park auf Steuerbord. Dann erreichten wir unseren Liegeplatz in Darling Harbour. Sydney ist die Hauptstadt des australischen Bundesstaates New South Wales und mit rund 5,3 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Australien. Darling Harbour ist eines der größten Erholungs- und Freizeitviertel Sydneys, welches sich großer Beliebtheit bei Einheimischen und Touristen erfreut. In Darling Harbour befinden sich zahlreiche Attraktionen der Stadt. Dazu zählen das Harbour Side Shopping Center, das Sydney Entertainment Center, das Powerhouse Museum, das Sydney Convention and Exhibition Center, das Sydney Aquarium, das Australian National Maritime Museum, die Sydney Wildlife World und das LG IMAX Kino, welches die größte Leinwand der Welt besitzt. Nach dem Anlegen und dem Frühstück hatten wir dann wieder den ganzen Tag Gelegenheit, Sydney zu erkunden. Unser erster Weg führte uns unweit der Anlegestelle in das Gebiet von Darling Harbour. Es ist eine wunderschöne Gegend, sehr schön angelegt und gepflegt. Wir kamen an allen dortigen Attraktionen vorbei. Immer von der Waterfront aus gut zu betrachten ist die Skyline von Sydney und auch hier sticht besonders der Sydney Tower ins Auge. Der Sydney Tower im Central Business District ist 309 Meter hoch und hat eine Aussichtsplattform auf 251 Meter Höhe. Wir machten dann erst einmal zur Orientierung eine Fahrt mit der Monorail. Die Sydney Monorail war eine Einschienenbahn, die von 1988 bis zum 30. Juni 2013 verkehrte. Sie wurde also ein halbes Jahr, nachdem wir dort waren, demontiert. Die Bahn verkehrte im Stadtzentrum und verband auf einer 3,5 Kilometer langen Ringstrecke den Central Business District mit dem Darling Harbour und der Chinatown. Es gab 8 Stationen. Ein Zug benötigte für einen Rundkurs 12 Minuten. Die Strecke wurde immer nur gegen den Uhrzeigersinn befahren. Von Darling Harbour machten wir uns dann auf den Weg nach Downtown. War nicht allzu weit. Das Markante an der Bebauung dort im Sydney Central Business District, CBD, dem historischen und wichtigsten Handelszentrum von Sydney, ist die Mischung zwischen den modernen Gebäuden und denen aus der Kolonialzeit. Eines dieser kolonialen Gebäude ist das Queen Victoria Building. Das Queen Victoria Building oder QVB ist ein um 1860 im viktorianischen Stil erbautes Gebäude im Zentrum. Die kunstvolle Architektur bildet einen Kontrast zu den kühlen modernen Bauten der Umgebung. Das QVB füllt einen ganzen Block zwischen George Street, Market Street, York Street und Wood Street aus und ist 190 Meter lang und 30 Meter breit. Der Modeschöpfer Pierre Cardin bezeichnete das QVB aufgrund seiner Architektur und seiner Funktion als das schönste Einkaufszentrum der Welt. Zwei große mechanische Uhren mit beweglichen Figuren dominieren die beiden Gebäudeflügel und sind von der obersten Etage aus der Nähe zu sehen. Auf 4 Stockwerken liegen Einzelhandelsgeschäfte, die 3 oberen Stockwerke sind offen und werden von einem Schmiedeeisengeländer umgeben. Viele der Kacheln, vor allem unter der zentralen Kuppel, sind noch im Originalzustand. Hier war nun wieder alles vertreten, was Gina das Herz aufgehen ließ. Ein Shoppingparadies auf ganz hohem Niveau. Es beherbergt mehr als 180 der exquisitesten Modeboutiquen, Juweliergeschäfte und Haushaltswarengeschäfte Sydneys, ergänzt durch einladende Cafés und Restaurants. Imposanter Mittelpunkt des Gebäudes ist die mächtige Kuppel in der Mitte. Wir setzten unseren Weg auf der George Street fort. Sie war Sydneys ursprüngliche Hauptstraße und ist nach wie vor eine der belebtesten Straßen im Stadtzentrum. Hier gibt es mehr Hochhäuser als in jeder anderen Straße Australiens. Ein weiteres Einkaufszentrum in der George Street ist The Strand. Die Strand Arcade ist eine denkmalgeschützte Einzelhandelsarkade im viktorianischen Stil im Herzen des zentralen Geschäftsviertels in der George Street, eingebettet zwischen modernen Zweckbauten. Die George Street ist eine sehr geschäftige und belebte Straße, insofern mussten wir uns auf den Fußwegen auch erst daran gewöhnen, dass man links gehen sollte, um besser voranzukommen. Nachdem wir fast schon bis zum Sydney Harbour gelaufen waren, machten wir uns wieder langsam auf den Weg in die Nähe der Anlegestelle. Wir hatten ja nun noch eine Nacht an Bord. Aber bevor wir wieder aufs Schiff gingen, machten wir noch einen Abstecher zu einem Absacker in der Nähe des Liegeplatzes, und zwar in der Lotus Dumpling Bar gegenüber der Sydney Dance Company, die auf dem Gebiet des modernen Tanzes in Australien führend ist. Das Wharf Theatre an der Hickson Road ist ein moderner Schauspielkomplex und ebenfalls Heimat der Sydney Theatre Company. Wir hatten von dort auch einen direkten Blick auf die Harbour Bridge, und das bei einem gepflegten Peroni Bier, das ja eigentlich aus Italien kommt. Dann ging es zurück an Bord. Es war der letzte Abend und wieder war es etwas wehmütig. Wieder hieß es Abschied nehmen von dem Schiff, auf dem wir nun einige Wochen verbracht hatten und das uns zu traumhaften Zielen gebracht hat. Aber unser Aufenthalt in Sydney war ja noch nicht zu Ende. Auch hier hatten wir wieder ein Nachprogramm, so dass der Abschied vom Schiff nicht ganz so traurig war. Dann war es soweit, Passend am Aschermittwoch verließen wir die Atanja. Es wartete ein Bus auf uns, mit dem wir zunächst erst einmal eine Rundfahrt in die Umgebung von Sydney machten, und zwar an die Beach. Es ging über die Harbour Bridge und dann nach Manly. Manly liegt am Eingang zum Port Jackson, einem der größten Naturhäfen der Welt, dessen Hauptarm zugleich den natürlichen Hafen Sydneys bildet. Es ist ein Stadtteil der Metropole Sydney mit etwa 15.000 Einwohnern und hat wegen seines langen Ozeanstrandes und der gleichmäßigen, vor allem bei Surfern beliebten Wellen über die Grenzen Australiens hinweg Bekanntheit erlangt. Im Unterschied zu den Stadtstränden Bondi Beach, Cooke Beach, Bronte Beach und Tamarama ist in Manly das Leben noch wesentlich entspannter. Wir hatten nun einen längeren Aufenthalt dort und konnten Manly selbst erkunden. Es gab dort zwei Strandabschnitte, den kleineren Manly Cove und die Ocean Beach. Begrüßt wurden wir dort zunächst von einigen Gelbhauben-Kakadus, die dort in den Bäumen am Rocky Point zu sehen waren. Von dort hatten wir direkten Blick auf Watson Bay, die Einfahrt zum Port Jackson. Weiter ging es zu Manly Beach und zum Corso. Das ist eine Fußgängerzone mit kleinen Geschäften, kleinen Hotels, Restaurants und Kneipen, die zur Manly Cove führt. Vorbei an der Town Hall. Am anderen Ende vom Corso fanden wir dann auch einen Aldi-Laden und ein Bavarien-Bier-Café. Wir fuhren dann zu einem Aussichtspunkt, von wo man einen fantastischen Blick auf Hornby Lighthouse hatte. Das ist der Leuchtturm, der direkt an der Einfahrt zum Sydney Harbour auf einem Felsvorsprung steht. Ebenso hatte man von hier aus einen wunderbaren Blick über die Bucht auf die Skyline. Dann noch ein Stopp am Broughton Street Lookout, direkt neben der Harbour Bridge mit Blick auf Brücke und Opera von der gegenüberliegenden Seite der Bucht. Damit hatten wir wohl alle wichtigen Aussichtspunkte auf der Nordseite von Sydney abgefahren und sehr schöne Erinnerungsfotos geschossen. Zurück ging es nun wieder über die Harbour Bridge und zu unserem City Hotel für unseren restlichen Aufenthalt in Sydney. Damit war der offizielle Teil der Reise nun beendet und der Rest stand zur freien Verfügung. Das Hotel lag in der York Street und fußläufig nur wenige hundert Meter vom Circle Quay und The Rocks entfernt. So marschierten wir nach dem Einchecken wieder los zur Sydney Opera und zum Circle Quay. Beim Circle Quay handelt es sich um Straßen und angrenzende Gebäude, welche rings um den Sydney Cove liegen. Das östliche Ende bildet der Bennelong Point mit dem Sydney Opera House, das westliche Ende bildet der Campbell's Cove. Dort wimmelte es natürlich nur so von Touristen. Und immer wieder der Blick auf die Oper, sicherlich eines der am meisten fotografierten Objekte der Welt. Am Circle Quay befindet sich auch das renovierte Customs House mit Ausstellungsflächen. Besonders imposant war von dort der Blick auf die Sydney Harbour Bridge und man konnte sogar die Gruppen als kleine Punkte erkennen, die dort beim Bridge Climb die Bogen der Brücke überquerten. Und auch vor der Opera war ein Getümmel an Touristen. Jeder wollte sich mit dem Gebäude im Hintergrund fotografieren lassen. Wir natürlich auch. Dann machten wir noch einen Abstecher in The Rocks. The Rocks ist ein urbaner Ort, ein Touristenviertel und ein historisches Viertel im Stadtzentrum von Sydney. In der Gegend befinden sich einige der ältesten Pubs von Sydney. Viele der gehobenen Restaurants bieten Blick über den Hafen. Die Geschichte von The Rocks ist sehr bewegt. Aus einer Siedlung von Sträflingen, Soldaten, Seefahrern und Straßenbanden entwickelte sich der Bezirk zu einem florierenden, modernen Viertel. In einem Hinterhof eines alten Fabrikgebäudes fanden wir dann ein sehr uriges Lokal, Ziagail, wo wir einen riesigen Burger gegessen haben und dazu ein Stiegelbier, das dann aus Österreich kam. Na gut, da fährt man auf die Südhalbkugel nach Australien, um dort dann europäische Biere zu trinken, irgendwie schon versnobbt. Am nächsten Tag machten wir dann eine Hop-on, Hop-off-Tour, um uns Sydney noch genauer anzuschauen. Mit einem 24-Stunden-Ticket konnten wir die roten Doppeldecker benutzen und an beliebigen Haltepunkten aus- und wieder aufsteigen. Es ging los ab Circle Quay. Ein herrlicher Tag, strahlend blauer Himmel und sehr warm. Zunächst ging es die George Street entlang, vorbei an Cluny Bay und der Town Hall, dann weiter zur St. Mary's Kathedral, durch den Amüsierdistrikt King's Cross, vorbei am Royal Botanic Garden, dem Parlament House von New South Wales und der Public Library of South Wales. Nächster Besichtigungspunkt, die Hyde Park Barracks. Das Gebäude in der Macquarie Street in der Innenstadt von Sydney war zur Unterkunft von männlichen Sträflingen vorgesehen. Heute wird es als Museum von der Historic Houses Trust of New South Wales betrieben. Weiter fuhren wir am Australian Museum vorbei, dann vorbei an der Central Station und an der Haltestelle Sydney Fish Market verließen wir dann erst einmal den Bus und machten uns auf den Weg dorthin. Der Fischmarkt in Sydney ist der größte Fischmarkt der Südhalbkugel und der drittgrößte Fisch- und Meeresfrüchtemarkt weltweit. Neben den vielen Fischverkaufsständen, mit allen exotischen Meerestieren, wie Pearlfish, Sandweiding, Barramundi, Prawns, Lobster, Krebs, Periwinkle, gibt es dort auch jede Menge Fischrestaurants und Takeaway-Läden. Auch wir aßen dort natürlich ganz authentisch gegrillte und frittierte Seafood-Kombi so schön mit den Händen. Und einfach nur frisch und lecker. Was viele Leute dort auch gegessen haben, waren die tasmanischen Riesenkrabben. Riesenviecher, so circa 40 bis 70 cm im Durchmesser und einige Kilo schwer. Besonders die asiatischen Gäste waren richtig scharf drauf. Dann ging es wieder zurück zur Haltestelle, um auf den nächsten Bus aufzusteigen. Auf dem Weg dorthin kamen wir an einem Schaufenster vorbei, wo eine Auslage war, von der ich vor der Fahrt schon erfahren hatte, dass es das in Australien geben wird. Der Geschäftsführer eines befreundeten Unternehmens, der für Jägermeister Sonderverpackungen machte, hatte mir nämlich erzählt, dass man gerade eine Launch-Aktion für Australien verpackt, und zwar Jägermeister mit Ginger Lime in Dosen. Und genau diese Aktion war dort in einem Laden in der Auslage, also die in Leerte verpackten Artikel nun hier in Sydney. Weiter ging es dann mit Hop-On, Hop-Off und kamen nun nach Darling Harbour, wo wir dann auch die Atania noch einmal an der Pier sahen. Am Convention Center stiegen wir dann erneut aus und besichtigten zunächst den Chinese Garden of Friendship, ein ummauerter chinesischer Garten mit Pavillons, exotischen Pflanzen, Teichen, Wasserfällen und einem Teehaus im Tumbalong Park. Dann weiter nach Chinatown. An jedem Ende befindet sich ein Pai Lu, ein chinesisches Tor vergleichbar mit einem Ehrentor. Selbstverständlich finden sich in Chinatown viele chinesische Läden und Restaurants. Eine Besonderheit und kleine Attraktion für Besucher sind die zweisprachigen Straßenschilder. Direkt anschließend an Chinatown liegt Paddy's Market. Hier gibt es alles an Souvenirs, was das Besucherherz begehrt, vom T-Shirt und anderen Kleidungsstücken bis zum Sydney Nibbles. Außerdem wird auf dem riesigen Markt frisches Obst, Gemüse, Pflanzen, Kleidung und viel mehr verkauft. Eigentlich ein riesiger Flohmarkt. Auch wir kauften hier einige Mitbringsel. Und wieder stiegen wir auf den Bus, um unsere Fahrt fortzusetzen. Es ging noch einmal unter der Harbour Bridge hindurch mit einem Blick gegenüber auf die Opera und durch The Rocks und damit waren wir wieder am Ausgangspunkt angelangt. Wir machten von dort dann noch einen Spaziergang zum und durch die Royal Botanic Gardens. Die Royal Botanic Gardens sind die größten von drei botanischen Gärten von Sydney. Das war denn noch einmal ein schöner Ort, um alle Eindrücke des Tages sacken zu lassen und auch noch einmal etwas zu entspannen und zu entschleunigen. Die Royal Botanic Gardens in Sydney sind eine Oase der Stille und bieten tausende von Pflanzenarten. Und auch die Aussicht über den Hafen mit seinen Booten, die Skyline, die Harbour Bridge und das Open House ist einfach großartig. Eingeteilt ist der Botanische Garten in vier Bereiche, die Lower Gardens, die Middle Gardens, die Palis Gardens und den Bennelong Brisund. Etwa in der Mitte liegt das Palm Grove Center mit Restaurant, Café und Buchladen. Wir hatten ja ein 24-Stunden-Ticket, so dass wir für den Rest des Tages auch die Fahrt noch weiter fortsetzen konnten und so machten wir noch eine halbe Runde, und zwar zuerst zum Hauptbahnhof, der Central Railway Station und dann noch bis Darling Harbour und Convention Center. Dort kehrten wir dann auch noch zum Dinner ein und auf ein, zwei Bierchen. Somit endete auch dieser Tag in Sydney mit sehr vielen Eindrücken und Erlebnissen. Was noch fehlt, bei dem Blick auf Australien, ist eine Betrachtung des Sports dort. Sport ist ein wichtiger Teil der australischen Kultur, gefördert durch ein Klima, das Outdoor-Aktivitäten begünstigt. Zu den beliebten Mannschaftssportarten Australiens zählen zwei Varianten des Rugby, Rugby League sowie Rugby Union. Daneben ist Australian Football, in Australien vor allem unter den Namen Footy oder Aussie Rules, der Nationalsport. In den letzten Jahren gewinnt der Fußball in Australien nicht nur durch die Leistungen der Nationalmannschaft an Begeisterung. Die A-League ist die höchste Spielklasse im australischen Vereinsfußball. Und auch hier waren wir wieder auf den Spuren von Rudi Gutendorf. Er war bereits von 1978 bis 80 Trainer der australischen Fußballnationalmannschaft. Am nächsten Tag blieb uns nur noch der Vormittag, den wir dann noch einmal mit einem Rundgang durch George Street, York Street, Pitt Street und Martin Place verbrachten. Dann hieß es auschecken und Transfer zum Airport. Und nun begann der lange Trip zurück nach Deutschland. Zunächst über 7 Stunden von Sydney nach Singapur, dann über 12 Stunden von Sinn nach Fra. Um den Stress einigermaßen zu überstehen, hatten wir uns wieder in die Business Class abgegradet. Ab Sydney ging es mit einer A380 von Singapore Airlines, das war nun auch Premiere für uns. In Sinn hatten wir dann noch ein paar Stunden Aufenthalt bevor es weiterging nach Fra. Dort trafen wir dann frühmorgens ein, dann zum ICE nach Hannover, zwar keine Reservierung, aber erste Klasse war nicht so voll. Und irgendwann kamen wir in Hannover an und auch zu Hause und damit endete ein wunderbares Erlebnis und eine spektakuläre Reise, an die wir uns noch lange erinnern werden. Aber jetzt mussten wir erst einmal wieder im Alltag ankommen, was nach so einem Erlebnis nicht ganz einfach war.
Ein Kind im Ohr und ein neues Kind in Düsseldorf.
Der Alltag stand nun im Zeichen des finalen Ausstiegs aus dem aktiven Unternehmerleben. Das bedeutete, dass Weichen zu stellen und Entscheidungen zu treffen waren. Die Situation stellte sich wie folgt dar. Mirko kam für eine eventuelle Nachfolge nicht in Frage. Er hatte einen guten Job und war auch am Thema Logistik nicht besonders interessiert. Hannes wollte in jedem Fall in Rente und hatte seine vorzeitige Rente auch bereits beantragt, so dass er im vierten Quartal definitiv ausscheiden wollte. Meine Rente und meine privaten Ruhestands- und Altersversorgungsansprüche waren inzwischen auch durch, so dass ich auch versorgt war. Mithin ging es jetzt nur noch für das Unternehmen selbst, für die Projekte und die Mitarbeiter einen Übergang zu organisieren. Zunächst hatte ich einen Verkauf der GmbH in Erwägung gezogen und aus diesem Grund auch bereits einige Kontakte hergestellt. Ebenso wurden alle erforderlichen Daten und Angaben über das Unternehmen zusammengestellt, wie Geschäftsplan, Exposé, Kennzahlen, Unternehmenswertermittlung. Nun zog sich so ein Prozess naturgemäß über einen längeren Zeitraum hin. In der Zwischenzeit hatte sich auch bereits für das Geschäftsfeld 3 Wettbreak eine Lösung abgezeichnet. Hierfür bestand Interesse eines der Kundenunternehmen, dieses Geschäftsmodell einschließlich der Mitarbeiter als eigenständigen Unternehmensbereich im Verbund weiterzuführen. Insoweit wurde hierüber zunächst ein rechtlich bindender Letter of Intent vereinbart. Für den Geschäftsbereich Inhouse-Logistik gab es dann die ersten Kontaktgespräche mit den Interessenten. Im März wurde ich dann zum zweiten Mal Opa, Charlotte wurde geboren. Nun noch ein kleines Mädchen, da war die Freude groß, auch bei Oma Gina. Jetzt war das Familienglück in Düsseldorf komplett. Im Mai kam dann Peter wieder zu seinem jährlichen Besuch nach Germany. Und diesmal hatten wir zusammen mit Hannes und Henning einen Trip nach Bayern geplant. Dazu ging es erst einmal mit dem ICE nach München. Allein die Zugfahrt war schon sehr unterhaltsam, wenn 4 ältere Herren so eine Reise unternehmen. Da gibt es viel zu erzählen und zu lästern. In München dann wurde ein Mietwagen übernommen. Es war ein 7-Sitzer, damit wir genug Platz hatten. Von München aus fuhren wir weiter auf der BAB8 Richtung Süden bis zum Inntal-Dreieck und dann auf die Inntal-Autobahn bis zur Abfahrt Brandenburg. Unser Ziel war der Berggasthof Kraxenberger. Dort hatten wir uns einquartiert. Es war ein idyllischer Ort. Ringsherum nur grüne Frühlingswiesen und dort oben am Berg vor dem Berggasthof eine Kapelle. Als erstes gab es für uns eine deftige Mahlzeit und natürlich eine halbe Maß, bis auf einen, der als Fahrer ausgelost worden war. Denn wir machten uns am späten Nachmittag noch auf zu einer Spritztour. Direkt westlich von unserer Unterkunft schauten wir auf den Wendelstein und in die Gegend wollten wir nun noch fahren. Also fuhren wir über die Tatzelwurmstraße, das ist eine schmale Gebirgsstraße auf dem Gebiet der oberbayerischen Gemeinden Brandenburg, Finsbach am Inn und Oberaudorf im Landkreis Rosenheim, in Richtung Sudelfeld. Die von Brandenburg aus durch das Tal des Vöchenbachs bis zu einer T-Kreuzung verlaufende Teilstrecke ist eine mautpflichtige Privatstraße namens Tatzelwurmstraße und führt dann weiter auf die Sudelfeldstraße, die B307 über das obere Sudelfeld, das Skigebiet von Bayerisch Zell. Die Straße hat teilweise eine Steigung von bis zu 18%. Über den Sudelfeldpass in 1123 Meter Höhe ging es hinab nach Bayerisch Zell. Ich war zwar zwischendurch auch mit Gina schon mal wieder hier in der Gegend, allerdings nur auf dem Wendelstein. Nun kam ich mal wieder durch den Ort, wo ich vor damals 30 Jahren dem Schneehischen begegnet bin. Schöne Erinnerungen, aber da sieht man auch, wie die Zeit vergeht. Wir fuhren aber weiter, vorbei am Schliersee und dann zum Tegernsee und nach Rottachegern. Dort machten wir erst einmal einen Rundgang. Peter war ja nun schon einige Jahrzehnte nicht mehr hier. Das einzige und letzte Mal, als wir beide hier im Matrosenanzug auf der Hauptstraße hinter Inge Meisel hergegangen sind und wo die beiden Mädels aus Hessen immer Trittbutsche fahren wollten. Mit Henning und Hannes hatten wir mal vor ein paar Jahren einen Abstecher auf einer München-Tour nach hier gemacht. Dann gab es für alle, die nicht fahren mussten, noch ein Tegernseer Hell aus dem herzoglich-bayerischen Brauhaus Tegernsee. Das Brauhaus ist im Besitz von Maria Anna Herzogin in Bayern, der jüngsten Tochter von Max Herzog in Bayern. Also, mehr Bayern geht schon nicht mehr. Und schon ging es wieder zurück, diesmal aber direkt über die Autobahn. Erst noch einen Abstecher zum Schlosswirt in Brandenburg unten im Tal und dann wieder hinauf zum Berggasthof. Dort war zwar an dem Nachmittag Ruhetag, aber man hatte so viel Vertrauen zu uns, dass man uns den Schlüssel gegeben hatte, damit wir uns mit Flaschenbier aus dem Biertresen bedienen konnten. Und so saßen wir dann in der Abendstimmung erst noch draußen im Biergarten und später im Bräustüberl und machten uns noch einen gemütlichen Abend, jetzt auch für den Fahrer. Am nächsten Tag war dann eine Rundfahrt durch Österreich vorgesehen. Wir hatten auch wirklich Glück mit dem Wetter. Wieder strahlend blauer Himmel und für den Monat Mai auch schon recht warm. Und auf wie ging's in die Berge. Wir fuhren über Walchensee, Kössen und St. Johann in Tirol bis Kitzbühel. Dort war der erste Halt, mit Abstecher zur Streif. Es ging weiter in die Hohen Tauern, mit Blick auf Großglockner und Großvenediger, und direkt nach Kaprun. Wieder so ein Platz meiner Erinnerung an eine unbeschwerte und durchaus amoröse Zeit. Die Schleife fuhren wir dann über Zell am See und Lofer, wo es noch einmal eine Rast gab, dann nach Berchtesgaden. Auch dort wieder Halt am Dokumentationszentrum Obersalzberg. Von Berchtesgaden aus fuhren wir noch Richtung Salzburg und wollten eigentlich über Freilassing zurückfahren. Aber irgendwie müssen wir wohl einen Abzweig verpasst haben, so dass wir nun zunächst durch Salzburg fuhren und dann erst an der Salzachbrücke in Laufen die Salzach und die Staatsgrenze überquerten. So machten wir dann noch eine schöne Rundfahrt durch den Chiemgau. vorbei an Peiting und Wagging am See, dann am Nordufer des Chiemsees entlang, vorbei an Prien am Chiemsee und wieder auf die BAB 8 bis zum Inntal-Dreieck, dann Abfahrt Brandenburg und nun waren wir wieder am Berggasthof, wo wir dann den Abend bei einer zünftigen Brotzeit und der einen oder anderen halben Maß haben ausklingen lassen. Am nächsten Morgen machten wir uns nach einem ausgiebigen Frühstück wieder auf den Weg nach München, dort zunächst den Mietwagen wieder abgegeben und die Koffer in den Schließfächern am Hauptbahnhof verstaut. Nun hatten wir noch ausreichend Zeit für unseren Aufenthalt in München. Das haben wir ganz gemütlich angehen lassen. Erst Viktualienmarkt und danach Augustiner Biergarten in der Arnulfstraße. Und dann war auch diese Tour vorüber, ab ging es in den ICE und am späten Abend waren wir wieder in Hannover. War aber mal wieder ein schönes Erlebnis, so mit den alten Kumpels, die wir uns ja nun zu diesem Zeitpunkt schon alle fast über 50 Jahre kannten. Eine schon beachtliche Zeitspanne, aber es macht immer wieder Spaß, wenn wir so zusammen sind. Viele Erinnerungen, viele Anekdoten und viele Zoten, es gibt immer genug zum Lachen und zum Schmunzeln. Im Business drehte sich für mich nun alles um den Übergang in meinen Ruhestand. Es wurden die Gespräche mit Interessenten zur Übernahme der GmbH geführt. Ein potenzieller Interessent kam aus Hamburg, zu dem ich schon ein paar Jahre vorher einmal Kontakt wegen einer Kooperation hatte. Grundsätzlich war er an den Projekten interessiert, sah aber das Lohnniveau unserer Mitarbeiter für seine Verhältnisse als viel zu hoch an, weshalb er so auch einen Betriebsübergang nicht gestalten wollte. Da das aber nun meinen Überlegungen zur Sicherung der Arbeitsplätze der Mitarbeiter nicht entsprach, war wohl hier keine Einigung zu erzielen. Ich sah so auch keine Basis für weitere Gespräche. Somit ging es nun darum, mit den anderen noch verbleibenden zwei Interessenten zu versuchen, eine Möglichkeit zur Übernahme der GmbH einschließlich eines Betriebsüberganges nach § 613 ABGB hinzubekommen. Vorerst aber auch mal wieder zurück zum Fußball. Gleich vorweg, Meister wurde der FC Bayern München und von diesem Zeitpunkt an hat es bis aktuell 2023 auch keinen anderen deutschen Fußballmeister mehr gegeben. Das mag man nun bejubeln oder bedauern. Die Bayern spielten eine hervorragende Saison, holten 91 Punkte, eine Tordifferenz von 80 Toren und hatten 25 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten BVB. Sie waren vom ersten bis zum letzten Spieltag Tabellenführer. Nachdem Hannover 96 in den letzten zwei Jahren die ersten Europapokalspielzeiten der Vereinsgeschichte gespielt hatte, befand man sich in der Hinrunde noch regelmäßig auf den Europa-League-Startplätzen. Bei den Roten begann sich aber die Euro-Euphorie langsam zu drehen. In Fankreisen wurden in der Rückrunde Forderungen nach einer Entlassung von Martin Kind lauter, die während der Spiele in Form von Spruchbändern und Sprechchören artikuliert wurden. Es war auch die Zeit, als Mirko und ich uns wieder mehr mit der Situation von Hannover 96 beschäftigten, und zwar mit dem Geschehen hinter dem sportlichen Bereich. Hierzu hatten wir im Januar 2013 in einem Brief an Martin Kind einmal unsere Sichtweise zur Risikominimierung und Wettbewerbsoptimierung im Profifußball als Trainer und Partnerpool unter dem Titel Die Ampel formuliert. Die Ampel bezog sich seinerzeit auf die drei niedersächsischen Profifußballclubs Hannover 96, die Roten, Eintracht Braunschweig, die Gelben, und VfL Wolfsburg, die Grünen. Wir hatten in diesem Brief einmal grundsätzliche, rein fiktive Überlegungen zur Poolung von Trainerfunktionen aufgezeigt, die einfach einen Impuls geben sollten, ob die bestehenden Strukturen überhaupt sowohl wirtschaftlich als auch sportlich noch zeitgemäß sind, und letztlich es nicht immer auch im Profifußball viel mehr visionäre Denkansätze geben sollte. Eigentlich ja mein Anliegen schon seit Jahrzehnten und auch in einer anderen Form bereits in den 1980ern in meinem Manifest an Hannover 96 herangetragen. Hintergrund für unsere Überlegungen war dabei der überraschende Wechsel von Dieter Hecking aus Nürnberg zum VfL Wolfsburg damals. Es ging dabei um einen sehr obskuren Artikel des damaligen Sportschreiberlings der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, HAZ, Rehberg, der unter dem Titel 180 Grad fragte, was diese plötzliche Kehrtwende von Hecking zu bedeuten hatte. Uns fiel dabei insbesondere ins Auge, dass dieser Artikel nicht im Sportteil erschien, sondern in der Rubrik Blick in die Zeit, was suggerierte, dass hier etwas Einzigartiges, etwas Neues vollzogen wurde. Wir haben diesen Ansatz seinerzeit aufgenommen und uns dann gefragt, was wäre, wenn hier das eine Lösung für die Zukunft wäre. Hierzu analysierten wir die damalige Situation wie folgt. Während Hannover 96 angesichts von Mehrfachbelastung und Zahl der Gegentore von der Defensivarbeit eines Dieter Hecking profitieren könnte, ist beim VfL Wolfsburg eher der Offensivgeist eines Mirko Slomka gefragt. Nach Ausloten dieser strategischen Optionen reifte die zweite Antwort auf das Warum. Die beiden arbeiten demnächst zusammen als Doppellösung in einem Cheftrainerpool von Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg. Ein solcher, für jeden Unternehmer nachvollziehbarer Ansatz will Entwicklung und Erfolg eines Investitionsobjekts wie einer Spitzensportmannschaft zu einem wert- und nachhaltigen Asset nicht in die Hände eines einzigen sportlichen Verantwortlichen legen. Die ewig gleichen Spielsysteme, Spielerpräferenzen und psychologische Ansprachen an ein Team nutzen sich auf Dauer ab. Auch bei Hannover 96. Ist dieser Punkt erreicht, ist die nächste kostspielige Trainerentlassung nur eine Frage der Zeit. Durch diese bekannten Mechanismen geht zum Ärgernis der finanziell involvierten Führungskräfte und Partner Geld ohne Wertschöpfung verloren, das Vertrauen in die Marke sinkt. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, könnte ein atmendes Trainerkarussell, dem nie die Luft ausgeht, die effektive Antwort sein. Diversifikation und Vielfalt eines Cheftrainerpools können helfen, Mannschaften auf den Punkt neue effiziente Impulse zu geben und die sportwirtschaftliche Entwicklung eines Vereins nachhaltig zu gestalten und zu sichern. Das waren so einmal die wesentlichen Ansätze unserer fiktiven Überlegungen, wobei wir zur Komplettierung auch den seinerzeitigen Trainer der Braunschweiger Eintracht, Lieberknecht, als Konzepttrainer in diese Gedankenspiele mit einbezogen. Auf den Brief hat Martin Kind dann persönlich geantwortet, diese als kreative Überlegungen eingeordnet und wollte dieses vertraulich einmal im internen Kreis diskutieren. Und tatsächlich teilte er später dann auch mit, dass dieses Thema mit der sportlichen Leitung erörtert wurde, die Beurteilung aber sehr differenziert ausfiel. Um noch einmal klarzustellen, dass es sich bei den Überlegungen absolut nur um ein Gedankenspiel handelte und keineswegs als Konzept oder Lösungsansatz zu verstehen war, hat Mirko dann dazu noch einmal mit Martin Kind telefoniert und man kam zu dem Ergebnis, dass man so etwas vielleicht doch einmal in einem persönlichen Gespräch erörtern sollte. So kam es dann, dass wir uns Anfang April in Großburgwedel trafen und uns so zunächst einmal persönlich kennenlernten. Das Gespräch fand in einer sehr angenehmen und offenen Atmosphäre statt. Martin Kind erwies sich als sehr interessierter Gesprächspartner, der durchaus visionären Ideen zugänglich war, wie wir zunächst einmal meinten. Das Problem war jedoch, dass diese nicht auch nur im Entferntesten mit dem Tagesgeschäft korrespondierten, was er ebenfalls sehr bedauerte. Insgesamt war es ein sehr konstruktiver Gedankenaustausch, wobei unser Gedanke einer horizontalen Kooperation zur Umsetzung von Verbundeffekten in Form unserer Ideenskizze die Ampel, zwar genau die Überlegungen Martin Kinds hinsichtlich Produktqualität, Erlöspotenzial und Know-how-Absicherungen treffen würde, aber in der Praxis derzeit kaum umsetzbar sein würde. Er wollte aber grundsätzlich dieses Thema irgendwie weiterverfolgen. So gingen wir auseinander, genau vor dem Hintergrund, der dann einige Tage später von der Realität bei Hannover 96 wieder eingeholt wurde. Es ging um Entscheidungen im Tagesgeschäft, die wieder eine Vernichtung von Vermögenswerten beinhaltete. Am 17. April 2013 erfolgte die Trennung von Sportdirektor Jörg Schmadtke. Also, adieu Kontinuität. Zuvor hatte der Geschäftsführer der KGaA Martin Kind in einem persönlichen Gespräch versucht, zwischen Schmadtke und Mirko Slomka zu vermitteln. Doch aufgrund unterschiedlicher sportlicher Auffassungen erfolgte die Trennung schließlich, natürlich sozusagen, einvernehmlich. Eine Trennung, die wieder richtig Geld kostete. Nachfolger wurde Dirk Dufner, zu dessen Qualifikation ich eine sehr differenzierte Meinung hatte.
Wieder einmal der Zeit voraus.
Nun zunächst erst einmal wieder etwas weg vom Fußball und zurück zum Business. Für den Verkauf der GmbH zeichnete sich so insgesamt keine direkte Lösung ab. Zum einen war es nicht ganz einfach, einen realen Unternehmenswert zu ermitteln, da die GmbH eigentlich nur immaterielle, nicht stoffliche Vermögenswerte besaß und kein weiteres Anlagevermögen hatte und somit war es auch schwierig, über einen gewissen Preis zu verhandeln. Des Weiteren gab es auch weiterhin Vorbehalte, die Mitarbeiter zu den materiellen Bedingungen weiter zu beschäftigen. Einerseits bestätigte mir das, dass ich wohl alles richtig gemacht hatte, jedenfalls eine vernünftige soziale Balance zu schaffen. Andererseits zeigte es mir, dass die Interessenten mehr an dem Know-how und an den Rechten und Dienstleistungsverträgen interessiert waren als an den bestehenden personellen, fachlichen und organisatorischen Strukturen. Dieses ließ mich dann, in Abstimmung auch mit dem Steuerberater, ein anderes Konzept weiterverfolgen, von dem ich mir letztlich für alle Seiten mehr Win-Win versprach. Nun waren inzwischen zwei Projekte sowieso beendet worden bzw. wurde die innerbetriebliche Logistik wieder in die Unternehmen selbst integriert, und zwar in Kassel und bei den Holländern in Wunstorf. Diese Unternehmen hatten aber unsere Mitarbeiter 1:1 übernommen. übernommen, so dass die sich auch nicht mehr auf unserer Payroll befanden. Für die verbleibenden Projekte sprach ich dann zunächst mit den jeweiligen Projektleitern darüber, ob diese Interesse hätten, die Tätigkeiten mit den bestehenden Mitarbeitern dort vor Ort selbstständig weiterzuführen. Damit hatte ich genau ins Schwarze getroffen, alle waren sofort bereit, dieses in der vorgeschlagenen Art fortzuführen. Deshalb führte ich dann die Gespräche mit den Kundenunternehmen, die ebenfalls dieses durchaus positiv sahen. Somit gingen wir dann mit den inzwischen von den Projektleitern beauftragten Beratern in Detailgespräche über die Zahlen und wirtschaftlichen Aussichten. Diese wurden dann auch von allen Seiten als durchaus positiv und somit auch machbar eingeschätzt, so dass so dann die Vertragsfragen zu klären waren. Wir kamen in allen Fällen überein, dass ab Übergangszeitpunkt für einen definierten Zeitraum für die Vertragsübertragung und für das von mir entwickelte organisatorische und fachliche Know-how eine anteilige Umsatzbeteiligung an mich zu zahlen sei. Des Weiteren vereinbarten wir, dass ich für einen ebenfalls definierten Zeitraum den Projekten als Berater zur Verfügung stehen werde, worüber dann auch Beraterverträge abgeschlossen wurden. Und so standen nun für die einzelnen Projekte zwischen Ende 2013 und Mitte 2014 die Übergangszeitpunkte fest. Für 3Wettbreak griff dann ebenfalls die Vorvereinbarung zum dritten Quartal 2013, wobei dort ebenfalls eine temporäre Umsatzbeteiligung und Beratertätigkeit vereinbart wurde. Somit stand fest, dass ich spätestens Mitte 2014 endgültig mich in den Ruhestand verabschieden konnte. Wobei man hier aber differenzieren musste, denn ich hatte auch mit einigen der Kundenunternehmen ebenfalls Berater- und Dienstleistungsverträge ab Zeitpunkt der Übergänge vereinbart, die unter anderem Leistungen wie Begleitung in Logistikfragen, Frachtrechnungsprüfung, Frachtpreisausschreibungen und Verkehrsträgerauswahl beinhalteten. Insoweit war ich natürlich noch teilweise ins Business eingebunden, aber das war auch gut so. Nachdem nun fast alle Modalitäten für den Ausstieg aus dem Geschäft abgeschlossen waren, fuhren Gina und ich im August erst einmal wieder für ein paar Tage nach Bayern. Same procedure as any trip, ICE bis München und dann Mietwagen. Und es ging wieder nach Rottachregern und wieder zur Nostalgie, nämlich ins Bachmeier am See. Diesmal eine schöne Balkonsuite mit Blick auf den Wallberg. Jetzt machten wir auch einmal eine Schiffsrundfahrt mit der Bayerischen Seenschifffahrt Tegernsee, und zwar die große Rundfahrt. Das ging auch per Hop-on, Hop-off. Es war nun mal ein anderer Anblick, die Kulisse dort mit dem markanten Kirchturm von St. Laurentius vom Wasser aus zu sehen. Postkartenidylle, bei strahlend blauem Himmel. In Tegernsee stiegen wir dann zunächst einmal aus und schauten uns dort ein wenig um. Hauptsehenswürdigkeit ist das ehemalige Kloster Tegernsee, das eine bedeutende Rolle bei der Kultivierung Oberbayerns im Mittelalter spielte. Nach der Säkularisation wurde das Kloster als königliches Schloss genutzt, die Klosterkirche als Pfarrkirche des Orts. Das Schloss ist nach wie vor in Besitz der Wittelsbacher und beherbergt heute neben dem staatlichen Gymnasium Tegernsee eine Brauerei. Das Bier aus der Brauerei hatte ich erst vor ein paar Monaten mit den Kumpels am Tegernsee verkostet. Dann wieder auf das nächste Schiff und weiter nach Bad Wiessee. Nach einem Rundgang dort durch den Ort ging es wieder auf das nächste Schiff und zurück nach Rottach. Am nächsten Tag dann mal ausnahmsweise nicht nach Österreich, sondern zum Kloster Andechs. Ich hatte meine Tracht, die ja aus Rottachregern stammte, extra angezogen, um auch zünftig rüberzukommen. Gina wollte allerdings ihr Dirndl nicht anziehen. Das Gelände da oben auf dem Klosterberg war mit Touristen übervölkert. Es war ja auch noch Ferienzeit. Das Kloster Andechs ist ein Benediktinerkloster und Teil der Benediktinerabtei St. Bonifaz in München und Andechs im Bistum Augsburg. Besonders bekannt ist das Kloster auch durch seine Gastronomie und natürlich durch das Bier. Die Klosterbrauerei Andechs ist im Besitz der Benediktinerabtei. Sie ist heute in Deutschland die größte von nur noch wenigen authentischen Klosterbrauereien. Da ich ja fahren musste, kam ich leider nicht in den vollen Genuss dieses Bieres. Dafür dürfte Gina eins mehr trinken, was sie aber unverständlicherweise nicht machte. Besonders imposant ist der Rokoko-Innenraum der Wallfahrtskirche. Der Stuck und die Deckenbilder Johann Baptist Zimmermanns und der zweistöckige Hochaltar bestimmen die Innenausstattung. Der nächste Tag in Rottach gehörte dann dem Wellnessprogramm. Für mich ging es auf die Massagebank und mal wieder richtig durchgewalkt. Gina hatte das komplette Damenprogramm, das dauerte naturgemäß wesentlich länger. Am späten Nachmittag noch einmal zu Fuß durch den Ort und zu den Läden, vor denen Gina immer so gerne steht und in die sie vor allem so gerne geht. Und schon wieder fing meine Kreditkarte an zu bibbern. Aber Gott sei Dank wurde die diesmal nicht zu sehr beansprucht, was aber noch nichts heißen sollte, denn es stand ja auch noch wieder München an. Und am darauffolgenden Tag hieß es Abschied nehmen von Rottach und wieder auf in die bayerische Landeshauptstadt, aber nur für eine Nacht. Aber auch hier verlief es finanztechnisch durchaus moderat, lag wohl auch an den warmen Temperaturen, da war es im schattigen Biergarten angenehmer als in den Shoppingtempeln. So waren wir am Abend wieder an unseren üblichen Anlaufstellen und dann wieder zum Übernachten ins vier Jahreszeiten und schon war auch der Aufenthalt in München wiederum und es ging in den ICE und ab Retour nach Hannover. Das Gespräch mit Martin Kind, aber auch die danach erfolgte Reaktion mit dem Rauswurf von Schmattke, den man als einvernehmliche Trennung verkauft hatte, sowie die allgemeine sportliche Situation bei Hannover 96 hatten nun mir Kos und meine analytischen Beurteilungen der Lage von Hannover 96 weiter angeheizt. Es blieb für uns immer noch die Frage, wieso konnte man aus den beiden Eurojahren kein nachhaltiges Kapital schlagen. Man war auf dem Weg zur Kontinuität und hat diesen Weg, bevor er richtig anfing, bereits wieder verlassen. Zwar hatte man mit Schmadtke und Slomka zwei durchaus menschlich schwierige Typen, deren sportliche Philosophie aber durchaus passen konnte. Junge, hungrige Spieler, unter anderem auch aus schwächeren europäischen Ligen verpflichten, die die Spielphilosophie des Trainers umsetzen können. Die für solch eine Vorausstrategie benötigte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hätte man insoweit durch Konzepte zur Diversifizierung, zur Risikominimierung und zur wirtschaftlichen Stabilität erreichen können. Doch es sah weiterhin so aus, als ob man nach wie vor keine Ideen für die Zukunft hatte. Gerade im Bereich des Sportdirektors hatte man nun nur eine allenfalls drittklassige Lösung gefunden. Sportbild hatte im Mai 2014 dann einmal ein Ranking der Bundesliga-Sportdirektoren erstellt und da landete Dufner von Hannover 96 auf Platz 15. Der Kommentar hierzu: Dirk Dufner übernahm von Vorgänger Jörg Schmadtke ein bestelltes Feld. Dann ging es bergab. Übrigens bezeichnete die Hannoversche Allgemeine Zeitung, HAZ, den Sportdirektor von Hannover 96 Dirk Dufner als Chefeinkäufer, weil er in seiner gesamten Zeit bei Hannover 96 nur eingekauft und nicht nennenswert verkauft hat. Im Saldo bedeutete das eine Transferbilanz von minus 7,5 Millionen Euro. Im Dezember 2013 wurde dann auch der Trainer Slomka entlassen, weil es sportlich kontinuierlich bergab ging. Als Nachfolger kam ebenfalls keine Erstwahl, sondern ein Jugendtrainer aus Stuttgart und Co-Trainer der türkischen Nationalmannschaft. Nun muss man dazu feststellen, dass dieser Trainer, genau wie Slomka, aus dem Stall des gleichen Beraters kam, bei dem auch übrigens Löw und Flick im Portfolio waren. Im Grunde war das dann so etwas wie die von uns fiktiv angedachte Rotation in einem Trainerpool. Also waren Mirko und ich gar nicht so weit weg von der Realität. Man tauschte Slomka einfach gegen Korkut aus, was sicherlich auch praktisch war, da man mit keinem anderen Berater verhandeln brauchte. Und dieser Berater hat praktischerweise sein Büro auch gleich in Hannover, was so eine Kompensation dann auch weiter vereinfachte, zumal noch andere Personen von der Payroll von Hannover 96 sich ebenfalls im Portfolio dieses Beraters befanden. Für den Berater auch insgesamt naturgemäß ein sehr lukratives Geschäft, denn er verdiente sowohl an der Vertragsauflösung und beim Aushandeln der Abfindung von kolportierten 1,5 Millionen Euro mit als auch an den Vertragsbedingungen für den neuen Trainer. Das nenne ich mal ein super Geschäftsmodell und Hannover 96 wurde wieder richtig schön zur Kasse gebeten. Nun gibt es zu diesem Deal auch noch eine persönliche Geschichte, denn Hannes und ich haben einen Teil davon hautnah miterleben dürfen. Wir saßen nämlich eines Tages gemütlich an einem Nachmittag im Oscars, wo noch kaum Gäste zu der Zeit waren, als dort an der gegenüberliegenden Seite des Bartresens eine Person sich hinsetzte. Unser Bartender verriet uns dann, dass das ein türkischer Landsmann und ehemaliger türkischer Nationalspieler sei, der auch in der spanischen Liga gespielt hatte und nun als Trainer tätig war. Kurze Zeit später erschien dann auch der besagte Spielerberater, der sein Büro nur wenige Meter entfernt vom Oscars in Hannovers Innenstadt hat. In dem Moment sagte ich leise zu Hannes und unseren Barkeeper, dass Slomka damit wohl fertig hat bei den Roten, was dann ja auch kurze Zeit später so eintrat. Also war ich mal wieder der Zeit bei Hannover 96 voraus, wie so oft, wenn auch nur fiktiv und theoretisch, und Hannover 96 ging weiter den Weg der Kapitalvernichtung ohne Wertschöpfung. Leider sind es die Dogmen und Glaubensinhalte, die diese Handlungsweisen immer noch in der gesamten Bundesliga bestimmen. Ideen und Visionen haben da leider keinen Platz, obwohl man ganz dringend über andere Strategien nachdenken sollte. Mirko und ich hatten insoweit weiter über wertschöpfende Strategien nachgedacht und somit unser Konzept die Ampel, einmal als Ideen- und Konzeptskizze ausgearbeitet. Auch die abstrakte Idee einer Rochade von Trainern war bei weitem nicht mehr so abwegig, wie sich das zunächst anhören mag. Der begeisterte Schachspieler Felix Magath hatte im Dezember 2013 in der TV-Sendung Doppelpass auf Sport 1, wenn auch nur flapsig, zur damals aktuellen Trainersituation bei Hannover 96 und bei Schalke 04 angemerkt, warum die beiden Trainer von Schalke und 96 nicht einfach rochieren. Also neben dem Rotationsgeschäft über den hannoverschen Berater mit den beiden Trainern von Hannover 96, war nun auch die Rochade ein Denkansatz, um Trainerpotenzial auszuschöpfen. Unsere Konzeptskizze, die Ampel Pro Coach Network, hatten wir dann im Juni 2013 Martin Kind geschickt. Zur weiteren Beurteilung wurde diese von ihm dann auch dem damaligen Sportdirektor Dufner überreicht, der daraufhin im Juli 2013 antwortete. Die Antwort war so kryptisch, dass wir uns fragten, was wollte er eigentlich sagen? Und es bewies wieder einmal mehr, dass diese dogmatischen, normativ lehrkonformen Fußballfunktionäre überhaupt nichts verstehen, was außerhalb ihrer Vorstellungskraft liegt. Und gerade diese Person war ein explizites Beispiel für so eine allmweltlichen abgeneigte Haltung. So schrieb er zum Beispiel:
Vielen Dank für die Zusendung Ihrer Konzeptunterlagen, die Ampel.
Apple Pro Coach Network und dem damit verbundenen Interesse an Hannover 96. Die darin enthaltenen innovativen Gedanken zur Verbesserung der Kapitalerhaltung im Profifußball mittels Trainerpools, an dem sich mehrere Clubs beteiligen, hat bei uns große Beachtung gefunden. Jedoch sind wir nicht daran interessiert, uns an der Umsetzung eines solchen Projektes zu beteiligen.
Die gute Nachricht vorweg, es war wenigstens das erste Mal, dass sich Hannover 96 zu einem meiner Konzeptpapiere einmal meldete. Die bittere Nachricht gleich hinterher, sie haben aber mal wieder überhaupt nichts verstanden. Allein dieses Oxymoron, also die selbst widersprechende Aussage, von großer Beachtung für innovative Gedanken und keinem Interesse, weist auf die ausschließlich dogmatische Fixierung dieser Person und des Fußballs im Allgemeinen hin. Und besonders peinlich wurde es dann, als diese Person das Ganze auch noch mit der emotionalen Ebene zwischen Fan und Trainer versuchte zu erklären.
Der Trainer ist eine wichtige Identifikationsfigur für viele Fans. Mirko Slomka ist Hannoveraner und als solcher für unsere Fans von immenser Bedeutung.
Und wenige Wochen später wurde dieser Trainer dann von dieser Person entlassen. Wie perfide und zynisch ist eine solche Haltung, wo wir, zwar rein abstrakt, aufzeigen, wie man so etwas durchaus verhindern bzw. anders lösen könnte und dann jemand in solch erbärmlicher Haltung sich präsentiert. Genau hier fängt es dann an, dass der Profifußball nichts versteht außer vielleicht Fußball selbst, aber sich ansonsten rein narzisstisch präsentiert. Und das war für Mirko und mich nun ein weiteres Zeichen, uns tiefgehender mit dieser, jedweder anderer Sichtweisen abgewandten Grundhaltung, zu beschäftigen. Es fehlt einfach die Bereitschaft, über Erfolg nachzudenken.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.